Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Weihnachten steht vor der Tür und wenn du dein Geld dieses Jahr nicht bei großen Marken lassen möchtest, sondern lieber kleine, frauengeführte Unternehmen unterstützen möchtest, dann schau doch mal auf theamaya.com/shop vorbei. Dort findest du den Online-Shop von mir und meiner Cousine Lucia. Lucia arbeitet in liebevoller Handarbeit mit Textilien, die entweder aufgearbeitet werden oder anderswo nicht mehr gebraucht werden und vielleicht weggeschmissen worden wären. Und im Shop findest du zum einen Strollerbags, die wunderbar auf jeden Kinderwagen draufpassen, Kinderwagenketten, Schnullerketten, aber auch Bellybinds. Und auf meiner Webseite im Blog kannst du dich dazu belesen, wofür ein Bellybind gut ist, falls dir das nichts sagt. Und ja, wir freuen uns, wenn du vorbeischaust und uns so dieses Jahr unterstützt. Der Link dazu ist natürlich nochmal in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Michelle, die von ihrer ersten Schwangerschaft und Geburt erzählt. Michelle hat mit 16 Jahren ihre eigene Mutter verloren und hat daraufhin eine Angststörung entwickelt. Sie hat sich jahrelang dagegen gesträubt, in psychologische Behandlung zu gehen, hat sich dann aber doch irgendwann dazu entschlossen, was ihr dann in der Schwangerschaft sehr geholfen hat, weil die Schwangerschaft und auch das Thema Geburt sehr angstbesetzt war bei ihr und sie hat es geschafft, mit ihrer Psychologin positive Affirmationen und ein positives Mindset zu entwickeln und ist dann sehr informiert und sehr aufgeklärt in ihre Geburt gegangen. Mit dem Krankenhaus war es abgesprochen, dass sie schon früh im Geburtsverlauf hochdosierte Schmerzmittel bekommen soll, um eventuellen Panikattacken vorzubeugen. Die hochdosierten Schmerzmittel wurden ihr dann aber während der Geburt verweigert. Sie hat nur Buscopan und Lachgas bekommen. Und als sie sich endlich dazu durchringen konnte, doch nochmal für sich einzustehen und eine PDA einzufordern, war es schon zu spät, weil ihr Muttermund schon so weit geöffnet war, dass keine PDA mehr gelegt wurde. Ihr Kind kam dann letztendlich per sekundärer Sektio zur Welt. Und Michelle redet dann auch noch darüber, dass sie schon vor der Geburt wusste, dass sie nicht stillen möchte und ihre Gründe dafür. Ich freue mich, euch eine Folge zu präsentieren, die vollgepackt ist mit Informationen und ganz viel Wissen.
Hallo und herzlich willkommen, Michelle. Schön, dass du uns heute von der Geburt deines Sohnes erzählst.
Hallo, Thea. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Also, ich bin die Michelle, hast du ja schon gesagt. Bin 27 Jahre alt, aus Thüringen. Wenn ich jetzt gerade nicht in Elternzeit bin, bin ich Sachbearbeiterin, bin seit März 2015 mit meinem Mann zusammen und seit Juni 21 mit ihm verheiratet. Und unser Sohn ist heute genau einen Monat alt, also er ist am 5. August geboren.
Wow, noch ganz frisch. Bevor wir mit der Schwangerschaft von deinem Sohn anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt? Was sind so die Geschichten, die deine Eltern oder deine Mutter dir rund um deine Geburt erzählt haben?
Also meine Mama lebt leider jetzt seit morgen 11 Jahren nicht mehr. Deswegen musste ich meinen Papa da fragen und der wusste natürlich nicht mehr so viel. Aber was ihm so im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass bei meiner Mutter, also ich bin das zweite Kind, sie war noch mal in der Badewanne und dann hieß es noch, ja, das dauert noch, wie das halt oft so ist. Und Mama ist dann rausgegangen, hat sich dann in dieses Krankenhausbett erstmal wieder gelegt, wie das früher so war. Und dann ging alles ganz schnell. Sie hat dann gesagt, hier, das Kind kommt, du musst jetzt mal jemanden holen. Und ja, dann ist mein Papa los. Und die Hebamme sagte noch, ach Quatsch, da ist nichts. Meine Mutti hat dann nach 5 Minuten nochmal gedrängelt. Naja, und als die Hebamme dann unter die Decke geguckt hat, dann hat halt der Kopf schon geschaut. Also das war wirklich so eine sehr schnelle Geburt. Mein Vater sagte, vielleicht 1, 2 Presswehen war ich dann da. Also das war sehr schnell. Und man wird da auch wieder, ja, ich sag mal, leichte Parallelen zu meiner Geburt dann sehen.
Jetzt zurückblickend, du hast anscheinend mit deiner Mutter nie über deine Geburt geredet. Macht es dich traurig jetzt, wo du Mutter bist, dass du mit deiner
Ja,
Mutter dann nie drüber sprechen konntest?
auf jeden Fall. Also allgemein jetzt die ganzen Gefühle, die man ja so als Mama hat. Und ich meine, ich bin jetzt erst 4 Wochen, aber es ist trotzdem dann halt schade, dass man dann nicht mal sagen kann, oh, wie hast denn du dich da gefühlt? Wie hast denn du das gemacht? Oder wie würdest du das machen? Da halt auch mal allgemein ein paar Tipps zu bekommen, weil mein Papa, der versucht mich dann natürlich auch zu unterstützen, aber es ist halt einfach der Papa und nicht die Mama. Und das ist einfach was anderes, aber ja, das ist natürlich sehr schade. Und ich war damals gerade 16 Jahre, als sie gestorben ist. Deswegen, da war sowas halt noch nicht Thema. Da haben wir uns da nicht unterhalten. Und ja, gerade wie gesagt, jetzt in der Mutterrolle wäre es schon schön, da einfach mal noch mit jemandem da sprechen zu können.
Glaubst du, dass der frühe Tod deiner Mutter auch was mit der Angststörung zu tun hast, über die du ja auch in Bezug auf deine Geschichte heute eingehen möchtest?
Auf jeden Fall. Also, da bin ich mir ganz sicher. Ich kann ja gleich einfach schon ein paar Worte dazu sagen. Ich hatte natürlich, wie das dann so ist, wenn man so einen sehr nahestehenden Menschen verliert, dann extreme Probleme am Anfang, da wieder, sag mal, in die Bahn zu kommen. Dazu kam bei mir halt noch, ich hatte gerade meine 10. Klasse und damals habe ich erstmal Realschulabschluss gemacht, habe ich gerade angefangen, es war die 2. Schulwoche und musste dann ja irgendwie auch noch einen guten Abschluss hinbekommen. Das war dann auch enormer Druck und Stress. Und ich muss auch sagen, seitdem habe ich auch ein Problem damit, wenn ich unter Druck stehe, weil das wahrscheinlich auch so ein bisschen dann hängen geblieben ist. Und ich habe mich jahrelang immer geweigert, dann mich auch in psychologische Behandlung zu begeben, weil ich halt immer das Gefühl hatte, wenn ich das mache, dann habe ich versagt, dann bin ich schwach, dann kann ich nichts, ich bin ein Loser, so in diese Richtung. Und gerade seit ich dann auch mit meinem Mann 2015 zusammengekommen bin, das war dann 2,5 Jahre nach dem Tod, er hat es auch ganz oft wieder gesagt und ich habe das immer so übel genommen, wenn er sagte, ja, willst du nicht mal zum Psychologen gehen, dir geht's doch nicht gut und Und ich habe das total übel genommen und dachte, er will mich dann jetzt irgendwie ärgern. Und ja, letztes Jahr kam dann eben auch, ich will jetzt nicht der Schicksalsschlag sagen, so schlimm war es jetzt nicht. Wir hatten halt geplant, umzuziehen und haben die Wohnung dann kurzfristig nicht bekommen und mussten vom einen Tag auf den anderen dann bei den Eltern von meinem Mann einziehen, weil wir unsere Wohnung quasi verloren hatten und die alte Wohnung gekündigt. Und das hat nochmal so, ja, mich mitgenommen, dass es dann wieder mir richtig schlecht ging. Ich habe nur noch geweint, ich bin kaum noch aus dem Bett gekommen, dass ich mich dann letztes Jahr durchgerungen habe und jetzt eben auch seit Juni letzten Jahres in psychologischer Behandlung bin. Und seitdem geht es mir auch deutlich besser. Aber auch da haben wir das natürlich aufgearbeitet und sind da immer wieder drauf gekommen, dass es eben der Tod von meiner Mutti da viel, ja, mit reinspielt, dass es mir dann eben ging, wie es mir ging. Verlustängste spielen bei mir auch immer eine sehr große Rolle. Ich mache mir immer viel mehr Sorgen als eigentlich nötig. Also ja, kann man schon sagen, dass das da eben mit zusammenhing.
Ja, und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass dich der Verlust der Wohnung so aus der Bahn geworfen hat, weil es ist
Ja.
ja auch der Verlust des Zuhauses ist nicht
Ja,
zu
richtig.
unterschätzen. Ja.
Richtig.
Okay, du hast dann also seit Juni letzten Jahres professionelle Unterstützung gehabt. Hattet ihr zu dem Zeitpunkt schon über Kinder gesprochen? Oder ja, war die Schwangerschaft geplant oder war die eine Überraschung?
Also Schwangerschaft war auf jeden Fall geplant, auch schon länger. Ich glaube, das erste Mal darüber geredet haben wir tatsächlich 2019, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 19, 20, und wollten eigentlich immer früh Eltern werden, wir beide. Und das war ja damals auch noch ein Zeitpunkt, wo es eben auch mit meiner Angststörung wieder ein bisschen besser war, weil damals lief es dann halt, wir hatten eine neue Wohnung zu dem Zeitpunkt. Ja, das war 2019, genau. Und ja, dann hatte ich halt nur leider das Problem, ich war 2019 im Juni mit meiner Ausbildung fertig, wurde dann aber erstmal nur befristet übernommen. Dann hatte ich auch leider keine Chance, da dort zu bleiben, habe einen neuen Job angefangen, wurde dort noch in der Probezeit ohne Gründe rausgeworfen, war dann natürlich erstmal arbeitslos. Dann hatte ich eine neue Arbeit, aber auch wieder nur über Zeitarbeit, also auch nichts Festes. Das geht ja auch immer nur maximal 2 Jahre. Und ja, dann hatten wir endlich den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt, wir hatten noch unsere Flitterwochenreise letztes Jahr nachgeholt, weil deswegen Corona ja nicht direkt ging und waren in Florida und haben gesagt, okay, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen und in unsere neue Wohnung eingezogen sind, dann probieren wir es halt, dann schauen wir, ob es klappt. Ja, und dann hat das mit der Wohnung nicht geklappt. Also wie du siehst, es ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Und ja, dann war es eben so, dass wir letztes Jahr eine Wohnung gekauft haben. Und als es dann eben auch mit der Sanierung, weil das halt hier ein sehr alter Zustand war, sage ich mal, musste halt wirklich komplett einmal neu gemacht werden. Und als es dann soweit lief, haben wir dann gesagt, okay, wir probieren es jetzt. Und ich kann ja gleich mal so weiterreden.
Sehr
Ja, es
gerne.
hat auch sehr schnell geklappt. Es war nämlich gleich im zweiten Zyklus. Aber auch hier hat meine Angststörung wieder reingespielt, weil es eben der zweite Zyklus war. Im ersten war ich mir irgendwie total sicher, dass es geklappt hat. Ich weiß nicht warum, ich war mir super sicher. Und ja, der Test war aber dann eben negativ. Und ich habe immer wieder getestet, jeden Tag, bis eben meine Periode kam. Und dann war das für mich auch erstmal so ein kleiner, ja, die Welt ist kurz mal zusammengebrochen. Ich habe dann erstmal geweint und musste dann erstmal damit zurechtkommen, weil dann natürlich gleich wieder die Gedanken kamen von wegen, was ist, wenn ich gar nicht schwanger werden kann? Was ist, wenn das nicht klappt? Kriegen wir das hin? Und was machen wir, wenn es nicht klappt? Und halt gleich wieder in diese Richtung, die Ängste eben. Hab dann auch mit meiner Psychologin gesprochen und die meinte dann auch, bleib erstmal ganz ruhig. Es ist der erste Monat gewesen. Du hast sehr viel Stress durch die Wohnungssanierung und alles. Bleib erstmal entspannt. Naja, und dann war es so viel Stress tatsächlich im nächsten Monat, dass ich wahrscheinlich gar nicht so die Zeit hatte, mir so viel Gedanken zu machen. Ja, und dann hat's geklappt.
Wie hast du
Also
dann gemerkt,
das
dass du schwanger bist?
eigentlich gar nicht. Also, dass meine Brüste spannen, das haben sie zu dem Zeitpunkt schon gemacht. Das war am Samstag habe ich damals den Test gemacht und Dienstag hätte ich meine Periode bekommen. Das war jetzt nicht ungewöhnlich, habe ich oft ein paar Tage vor der Periode immer gehabt. Aber ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl, dass ich einfach mal so einen Test mache. Aber ich habe trotzdem fest damit gerechnet, dass der negativ ist. Und es gibt auch ein sehr witziges Video von mir, was mein Mann sich auch immer wieder gern anschaut, um über mich zu lachen, weil man auf diesem Video sieht, wie geschockt ich bin, als ich den Test umdrehe und er eben positiv ist. Ja, ich hatte irgendwie ein Bauchgefühl und wir waren ja zu dem Zeitpunkt noch bei den Schwiegereltern und es sollte ja keiner wissen. Also bin ich da, habe ich mir schon den Abend vorher, weil ich mir dachte, okay, du probierst einfach morgen, machst den Test mit Morgenurin. Hatte ich in eine Tüte, in so einen Stoffbeutel reingepackt, dass man auch von außen nichts sieht, den Test. Und ich hatte mir so kleine Becher bestellt gehabt für den Urin, dass es halt einfacher geht, als drauf zu pullern. Und das alles zurechtgepackt und bin dann frühs, ich glaube kurz vor 7, bin ich wach geworden und habe es nicht mehr ausgehalten. Dann eben durchs Haus geschlichen, dass ja keiner was mitbekommt. Ja, und dann habe ich den Test gemacht und wie gesagt, sehr überraschend war der dann positiv. Und ich konnte es erstmal überhaupt nicht fassen. Das war ein ganz komisches Gefühl. Also ich habe mich total gefreut, weil, wie gesagt, wir wollten es ja gern. Aber auch da in dem Moment kam eben schon sofort so dieses, oh mein Gott, kriegen wir das auch hin? Und oh. Aber die Freude hat dann definitiv überwogen. Ich habe dann noch extra so einen Test gehabt, mit den ich mir aufgehoben hatte, wenn so ein normaler mit Strichen positiv ist, wo direkt auch schwanger draufsteht, den ich dann eben meinen Mann bringen wollte. Dann hat er auch so eine kleine Box gemacht. Da war, wenn man den Deckel aufgeklappt hat, so ein Sticker, wo eben schon so stand, Hallo Papa, ich freue mich, dich kennenzulernen. Und man liebt so Dinosaurier. Und da hatte ich noch so einen kleinen Body, wo Babysaurus drauf stand und so ein paar Dinos. Und da eben den Schwangerschaftstest noch mit rein. Und natürlich habe ich ihn nicht ausschlafen lassen, sondern habe ihn dann 7:02 dann geweckt mit der Box in der Hand und heulend habe ich es dann ihm hingehalten. Und ja, dann haben wir uns natürlich erstmal sehr gefreut. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment.
Und du hattest dich ja anscheinend schon viel auch mit dem Thema beschäftigt, schwanger werden. Wusstest du dann, wie du weiter vorgehen möchtest? Bist du zum Arzt gegangen? Hast du dir eine Hebamme gesucht? Hattest du dir darüber schon Gedanken gemacht?
Ja, da hatte ich auch schon geschaut. Also das ist, glaube ich, auch durch die Angststörung bedingt. Ich muss immer über alles ganz viel lesen. Ich muss immer super vorbereitet auf irgendwas sein. Ich bin leider so gar nicht spontan. Also ich brauche das wirklich, dass ich da diese Sicherheit habe, mir irgendwie einen roten Faden für irgendwas mache. Das ist immer für mich ganz wichtig. Aber dann komme ich auch gut durch den Tag, sage ich mal, auch jetzt bei spannenderen Terminen. Aber das ist immer für mich wichtig. Deswegen hatte ich da eben auch mich viel belesen. Und ich habe, ich glaube, eine Woche nach dem Test oder in der Woche nach dem Test habe ich mich wegen einer Hebamme umgeschaut. Das sage ich nur noch kurz dazu. Ich hatte nämlich Zeit in der Woche nach dem Test. Am Samstag war der positive Schwangerschaftstest. Abends hatte ich Halsschmerzen und dachte mir dann an dem Sonntag, also einen Tag drauf, so ja, ach komm, mach's mal einen Corona-Test, die liegen hier gerade so rum. Ja, und es war dann halt Corona und nicht nur eine Erkältung. Und somit war ich ja dann quasi eingesperrt für eine Woche dann erstmal, bis ich dann wieder negativ war. Und hatte dann eben die Zeit, mich dann auch nochmal zu befassen. Wann suche ich mir eine Hebamme? Wen suche ich mir? Und ja, habe dann in der Woche angerufen, habe dann auch sofort die quasi bekommen, die ich haben wollte. Das ist bei uns, wir sind hier in so einer kleineren Stadt, dann nämlich eigentlich auch nicht so einfach, weil es nur zwei gibt, soweit ich weiß, hier in der Stadt. Aber zum Glück hatte sie noch Zeit und ja, wollte dann gern an sich zu ihr gehen, wusste aber auch, ich möchte die Vorsorgen alle bei meiner Frauenärztin wahrnehmen, weil das mir einfach nochmal mehr Sicherheit gegeben hat. Wir haben auch bei jeder Vorsorgeuntersuchung quasi alle 4 Wochen dann einen Ultraschall gemacht, weil ich das einfach für mich brauchte, um mein Kind zu sehen und zu sehen, ihm geht's gut und die Sicherheit zu haben. Das war für mich ganz wichtig. Ich weiß, dass da auch unterschiedliche Meinungen sind mit zu häufigen Ultraschalls, aber auch das haben wir halt besprochen und haben eben dann abgewogen, dass es für mich und meine mentale Gesundheit eben wichtiger ist als die Risiken, die da eben eventuell bestehen könnten.
Kurze Frage dazu, bist du privat versichert, oder also wurde das einfach von der Kasse übernommen oder musstest du da selber drauf zahlen für die Ultraschalle?
Nee, ich bin normal gesetzlich versichert und das wurde übernommen eben durch diese Begründung, weil es ja einen medizinischen Hintergrund
Mhm.
quasi hatte.
Ja.
Und deswegen musste ich da auch zum Glück nichts zahlen. Das Einzige, was ich zahlen musste, war dann eben für das Ersttrimester-Screening. Aber das ist ja normal, das ist ja so eine Zusatzleistung. Aber sonst war alles, was so untersucht und gemacht wurde, mit über die Kasse abgedeckt.
Ja, bei dem Ersttrimester-Screening bin ich einfach neugierig, weil du hast ja schon gesagt, du hast dich viel damit auseinandergesetzt. Das Ersttrimester-Screening kann ja zum Teil so Wahrscheinlichkeiten geben, die dann gar nicht so
Ja.
genau sind. Wie bist du damit umgegangen mit der, also war dann quasi dieses Gefühl, okay, ich habe gescreent und bis die Ergebnisse kommen, halte ich das jetzt einfach aus? Oder war in der Zeit dann auch vielleicht die ganze Zeit das Gedankenchaos, was, wenn da was jetzt rauskommt?
Also ich hatte mich da ja belesen, dass das meinst du jetzt mit diesen Wahrscheinlichkeiten, dass eben, wenn das positiv ist, es nicht unbedingt heißt, dass das Kind auch wirklich krank ist.
Genau.
Aber wenn es negativ ist, dann ist es auch negativ. So hatte ich es dann mehrfach gelesen und deswegen waren wir uns da auch ja unsicher, machen wir es nicht, aber haben uns dann eben dafür entschieden. Und nachdem dieser Test gemacht wurde, war ich fix und fertig. Und es hieß dann, ich weiß nicht mehr, welcher Wochentag es war, es hieß aber, ich glaube, es war Anfang Mitte der Woche, ja, spätestens innerhalb einer Woche sind die Ergebnisse da. Ich dann in der nächsten Woche jeden Tag angerufen, die Ergebnisse waren nicht da, ich war so fertig mit den Nerven. Ich hatte so Angst, dass irgendwas sein könnte, weil das sage ich auch offen und ehrlich für uns eben feststand, wenn das jetzt wirklich positiv ist, hätte man ja nochmal diese Nackenfaltenmessung und alles dann anschließend gemacht. Und wenn da eben was positiv gewesen wäre, hätten wir das Kind nicht bekommen. Und das hat mir so eine Angst gemacht, weil ich dann so eine Angst hatte, dieses Kind zu verlieren. Und ich glaube, dann an dem Freitag, also 1,5 Wochen später, waren dann endlich die Ergebnisse da. Und es war alles negativ, es war alles gut. Aber ja, das war eine sehr schlimme oder sehr schlimme 1,5 Wochen für mich. Mein Mann ist zum Glück ein sehr entspannter und hat da ja immer versucht, mich positiv zu beeinflussen, dass ich nicht ganz durchdrehe, aber es war echt schwierig. Also es war wirklich gut, dass wir viel in der Wohnung noch gebaut haben. Das war im Januar. Da waren so die letzten Züge. Im Februar sind wir umgezogen, dass ich halt auch einfach abgelenkt war.
Und hast du bei diesem Ersttrimester-Screening schon das Geschlecht von deinem Kind rausgefunden?
Ja, aber wir hatten in der 13. Woche einen Ultraschall gemacht und da hat er sich schon so schön präsentiert, dass die Ärztin sagte, naja, ich darf es ja jetzt offiziell noch nicht sagen, aber wenn Sie jetzt mal hier genau hingucken, dann sehen Sie, dass da was ist. Und ja, man hat es halt schon gesehen und es hat es dann bestätigt, dass es eben ein Junge ist. Also er hat immer lieber sein Popo gezeigt als sein Gesicht in der ganzen Schwangerschaft und das war eben damals schon in der 13. Woche, dass die Ärztin das eben schon so erkannt hatte.
Ah, okay. Wie ging es dir denn ansonsten in der Schwangerschaft, jetzt abgesehen von der mentalen Gesundheit, wie ging es dir körperlich?
Ja, also wie gesagt, ich hatte ja dann erstmal Corona gehabt, direkt nach dem positiven Test. Das war auch erstmal wieder mit Ängsten natürlich verbunden. Körperlich ging's da aber, sage ich mal. Also ich war halt wie normal erkältet. Leider hatte ich aber das tolle Glück, fast jeden Monat meiner Schwangerschaft irgendwie eine Erkältung ranzuziehen. Also nur das eine Mal Corona. Das war im November der Test. Im Dezember, gerade kurz vor Weihnachten, hatte ich dann irgend so eine Virusgrippe. Das war richtig schlimm. Da ging es mir richtig schlecht und man darf ja nur nichts einnehmen. Also das war wirklich übel und mir ging es jeden Monat wenigstens für 2, 3 Tage mal so erkältungsmäßig immer schlecht, außer im Mai. Das war und im Juli. Das waren die einzigen beiden Monate meiner Schwangerschaft, wo ich nicht erkältet war. Das war natürlich doof. Sonst so an Symptomen, ja, ich hatte halt sehr, sehr stark spannende Brüste am Anfang, war sehr viel, sehr müde, dass ich sogar auf Arbeit in meiner Mittagspause wirklich dann mir meinen Stuhl bequem eingestellt habe und wirklich kurz schlafen musste, um meinen Arbeitstag zu schaffen. Also da war ich wirklich sehr müde. So Gelüste oder so hatte ich nicht. Allerdings habe ich mich extrem geekelt, wenn jemand in meiner Nähe Wurst gegessen hat. So ganz normal irgendwelche Scheibenwurst aufs Brot. Das konnte ich am Anfang gar nicht haben. Und ansonsten war tatsächlich im ersten Trimester gar nichts. Keine Übelkeit, kein Übergeben, nichts. Im zweiten Trimester hatte ich dann ein bisschen mit zu hohem Blutdruck und sehr schnellem Puls zu tun, dass ich auch richtig Herzrasen hatte. Da hat man dann auch vorsichtshalber mal ein EKG gemacht, war aber soweit alles in Ordnung. Aber ja, so halt, sage ich mal, beeinträchtigend oder beängstigend, dass ich halt gesagt habe, wir machen lieber mal ein EKG, weil ich wirklich Angst hatte. Und ich hatte dann zwischendurch extreme Kopfschmerzen, also richtig so Migräneanfälle. Und habe dadurch dann auch tatsächlich mit dem Blutdruck und diesen starken Kopfschmerzen ein Beschäftigungsverbot bekommen. Also zuerst nur zum Teil. Da durfte ich noch 5 Stunden am Tag arbeiten, statt 7,5 sind sonst bei uns. Und das war aber leider auch nicht wirklich, ja, zielführend. Das war immer noch so mit den Kopfschmerzen und dem Blutdruck. Und dass eben, wenn ich Tage hatte, an denen ich mal krankgeschrieben war und zu Hause war, waren die Werte gut. War ich auf Arbeit, waren sie hoch, obwohl ich meine Arbeit liebe, total gerne auf Arbeit gehe und auch wirklich liebe Kollegen habe. Aber irgendwie hat das trotzdem ja körperlich mit mir was gemacht, dass es eben nicht so gut war. Und im April, Ende April, habe ich dann das komplette Beschäftigungsverbot bekommen. Und da muss ich dann auch wirklich sagen, ab dem nächsten Tag fast, kann man sagen, waren die Werte super, mir ging es besser. Auch die Kopfschmerzen waren innerhalb von 2 Wochen komplett weg und ich hatte die restliche Schwangerschaft nicht einmal wieder Kopfschmerzen.
Spannend.
Also, das war wirklich ganz komisch, weil, wie gesagt, so vom Kopf her, ich war total gerne auf Arbeit, aber körperlich hat es mir irgendwie nicht gut getan.
Ja, war denn dann der Verdacht im Raum oder die Sorge, also bei Bluthochdruck und Kopfschmerzen denke ich sofort an Hypertonie, also eine Schwangerschaftsvergiftung. Wurde das irgendwie noch dann weiter auch kontrolliert im dritten Trimester?
Nachdem die Werte dann gut waren, also ich habe zu Hause halt immer gemessen und dann beim Frauenarzt wird ja sowieso immer gemessen, waren die Werte immer super. Also da war dann nichts mehr zu hoch und daraufhin haben sie dann gesagt, dann passt das so, dann ist das in Ordnung. Und deswegen wurde da dann nichts weiter gemacht, weil das ja noch im zweiten Trimester war und das dann eben alles wieder ab April ja in Ordnung war.
Ja, wie hast du dich denn in der ganzen Zeit auf die Geburt vorbereitet? Und hast du auch mit deinem Mann zusammen vielleicht einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht?
Ja, wir hatten einen Geburtsvorbereitungskurs bei unserer Hebamme direkt gemacht. Da auch ganz witzig gewesen. Wir waren 7 Frauen und 6 davon haben einen Jungen bekommen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so in der Umgebung ist, aber bei uns hier in der Ecke bekommen aktuell irgendwie alle Jungs. Das war nämlich da auch ganz witzig, dass eben nur eine Dame da ein Mädchen hatte. Ja, mein Mann war der Einzige, der alle Kurse, also das waren 4 Stück in 4 Wochen eben, alle mitgemacht hatte. Die anderen Männer konnten leider nicht, aber ich war sehr froh, dass ich meinen trotzdem mitbringen durfte. Und ja, der Kurs, der war sehr gut. Das war, man hat viel gelernt, man hat viel gezeigt bekommen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin immer so ein übervorbereiteter Mensch, was Belesen und so Informationen angeht. Das hat mir einfach dann trotzdem nicht gereicht. Ich habe dann noch mal irgendwie was machen müssen und habe dann über Instagram einen Online-Kurs gefunden. Von der Laura, oh, ich weiß leider nicht mehr, wie sie weiter heißt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kurs. Ich kann dir das dann gerne nochmal schreiben, falls du das verlinken willst, weil der war wirklich top, der Kurs. Der hat mir jede Angst genommen. Das sind eben auch Videos, die man sich mehrfach anschauen kann. Was natürlich in einem, ich sag mal, Kurs bei der Hebamme besser ist. Man kann direkt Fragen stellen. Da schaut man sich eben nur die Lehrvideos an. Aber man kann sich eben mehrfach anschauen, man kann sich dann auch viel Notizen mitmachen, was jetzt in unserem ja, Vor-Ort-Kurs jetzt nicht so gewünscht war, weil da eher gewünscht war, dass wir mitmachen und zuhören. Ja, und das habe ich genutzt. Ich habe mir die ganzen Videos dann nochmal angeguckt, teilweise mit meinem Mann, teilweise alleine. Und ganz viele Notizen gemacht, mir das auch wieder durchgelesen. Also das war auf jeden Fall mental ein sehr großer Punkt bei mir. Habe allgemein auch viel gegoogelt, halt da verschiedene Beiträge und sowas immer gelesen. Dann mit ganz vielen Freundinnen gesprochen, meiner Schwägerin, alle, die halt schon mal Kinder bekommen haben, jetzt in der letzten Zeit, sage ich auch mal in den letzten 5 Jahren, um mir da noch so Tipps zu holen. Und ja, habe auch immer wieder dann wegen meiner Angststörung halt die Probleme gehabt, dass ich dann immer wieder so dachte, ja, kannst du überhaupt eine gute Mutter sein? Schaffst du das überhaupt alles? Und gerade auch in Bezug auf die Geburt, bekommst du das hin? Weil ich weiß, dass ich jetzt nicht so gut mit Schmerzen sonst umgehen kann. Ich habe zum Beispiel sehr starke Periodenschmerzen. Da ist jedes Mal Land unter für mich. Und dann hatte ich halt wirklich auch Angst, weil man ja oft hört, Periodenschmerzen sind ja wie Geburtsschmerzen so zu vergleichen oft. Ja, und da hatte ich halt eben auch Angst und habe dann mir mit meiner Psychologin zusammen so positive Affirmationen aufgeschrieben. Und habe die immer wieder gelesen, jeden Tag, abends vorm Einschlafen, frühs nach dem Aufstehen, über den Tag, immer wieder, wo eben sowas drin stand wie, ich werde eine gute Mutter sein, ich werde die Geburt super hinbekommen, so in die Richtung. Und meine Psychologin hatte mit mir auch verschiedene Entspannungsübungen gemacht, die ich dann auch zu Hause machen konnte, wenn ich gemerkt habe, die Angst übermannt mich. Das war auf jeden Fall so mental und körperlich, dann habe ich mich dann halt zum Ende hin vorbereitet, indem ich dann eben hier dieses Heublumendampfbad immer gemacht habe und habe Leinsamen gegessen und habe halt versucht, dann auch aktiv zu bleiben. Aber dadurch, dass es mir an sich ja gut ging und ich bis auf Wassereinlagerung und extremen Sodbrennen im dritten Trimester auch keine weiteren Symptome hatte, ging das ganz gut. Also wir sind dann halt spazieren gegangen, ich bin noch viel Fahrrad gefahren. Wir haben schon allein dadurch, dass wir im zweiten Stock wohnen, jeden Tag dann immer ein paar Treppen hinter uns bringen müssen. Also das war wirklich dann so die Vorbereitung, dass ich eben versucht habe, auch viel aktiv zu bleiben und nicht so einzurosten, sage ich mal.
Ja, wie ging dann die Geburt los?
Ja, das war auch sehr interessant. Also am 31.07. hatten wir eigentlich Termin. Leider muss ich da sagen, mit der Frauenärztin hatten wir da das Problem, dass bei dem zweiten Termin, also es war ein Montag und an dem Mittwoch, genau, war ich zum zweiten Termin. Man muss ja da alle 2 Tage dann gehen. Und dann machte die Frauenärztin schon Stress in dem Sinne, dass sie sagte, na ja, und der kommt eh nicht von alleine. Und ja, hier rufen Sie mal lieber im Krankenhaus an und lassen Sie einleiten. Das wollte ich aber partout nicht. Ich hatte wahnsinnige Angst davor, eingeleitet zu werden, weil ich eben da auch schon einige Geschichten gehört hatte, dass es eben auch mal nicht so schön laufen kann. Und fand das auch total übertrieben, 2 Tage nach errechneten Termin, wo das ja nur irgendein Termin ist, der ja eh nichts zu sagen hat, so in dem Sinne. Also es ist ja so, wenige kommen ja genau am Termin auf die Welt. Was sollte das jetzt nach 2 Tagen? Das hat mich schon sehr unruhig gemacht, so dass wir dann halt, also ich habe bei meiner Hebamme angerufen, habe mich dann nochmal abgesichert, habe in der Klinik nochmal angerufen und die haben auch gesagt, wir warten jetzt ab bis Sonntag. Also das wären ja dann 6 Tage dann danach gewesen. Wir warten ab bis Sonntag und wenn bis dahin nichts ist, dann müsstest du einmal in die Klinik kommen und dann schauen wir weiter. Aber das heißt auch noch nicht, dass da die Einleitung ist. Ja, und dann, wie gesagt, sind wir halt viel spazieren gegangen, haben dann halt versucht, so das anzuregen. Hört man ja immer, dass eben auch das Spazierengehen da gut sein soll. Und ich hatte diese Nelkenöl-Tampons probiert noch ab dem Donnerstag. Ja, und dann in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wir hatten erst um 12 geschlafen. Fing es dann um 2 an, dass ich eben ganz unruhig wurde. Ich wusste aber nicht warum und habe da auch null an die Geburt gedacht, weil ich dachte mir dann einfach, na ja, vielleicht musst du halt pullern, gehst du einfach mal. Ja, und dann hat's halt, während ich da auf Toilette saß, dann dieses klassische Plopp in meinem Bauch gemacht. Ja, und da war meine Fruchtblase dann geplatzt und dann wusste ich, okay, jetzt geht's dann doch los. Ja, habe mich dann tatsächlich gefreut. Ich hatte wirklich gedacht vorher, dass ich vielleicht auch Angst oder Panik bekommen könnte. Damit hatte ich auch gerechnet und mich da auch so ein bisschen mit der Psychologin vorbereitet. Aber ich habe mich wirklich gefreut. Ich hatte überhaupt keine Angst. Ich war total, ja, positiv, dass das jetzt super wird und habe mich wirklich gefreut, habe meinen Mann geweckt und habe in der Klinik angerufen und war dann sogar so entspannt, weil meine Haare waren fettig, das war natürlich ein Riesenproblem, dass ich dann noch mit der geplatzten Fruchtblase unbedingt Haare waschen musste, bevor wir ins Krankenhaus fahren konnten, weil ja, mir das halt ganz wichtig war. Also daran finde ich immer, merkt man, dass ich halt total entspannt war, weil normalerweise wäre ich sonst nie im Leben nochmal Haare waschen, duschen gegangen, sondern hätte gleich gesagt, okay, wir müssen jetzt sofort los. Aber irgendwie hatte ich so ein Selbstvertrauen in meinen Körper, dass ich dann wusste, ja, dauert noch, also ist in Ordnung, ich kann noch Haare waschen, ich kann noch entspannt machen.
Hast du denn zu
Und
dem Zeitpunkt schon Wehen verspürt oder war einfach nur der
gar
Blasensprung?
nichts. Nur der Blasensprung, sonst gar nichts. Mein Papa wollte unbedingt angerufen werden, wenn es losgeht. Den haben wir dann natürlich noch aus dem Bett geklingelt, als dann, also 2:20 Uhr war es dann, als die Fruchtblase geplatzt ist. Und ich glaube, 2:45 Uhr haben wir ihn dann geweckt. Er hat dann die restliche Nacht nicht mehr geschlafen. Aber er wollte ja gern angerufen werden. Und ja, dann sind wir in die Klinik gefahren. Das war dann so gegen 3:30 Uhr. Und auf dem Weg hatte ich dann die ersten leichten Wehen. Also das war aber wirklich noch nicht spruchreif im Sinne von, dass ich sage, oh, da musste ich schon irgendwie dolle atmen oder so. Ich habe einfach gemerkt, es zieht. Und ja, dann soll ich gleich weiter erzählen, wie es dann weiterging?
Anna.
Dann, ja, sind wir halt in der Klinik angekommen. Und dann hat man ja erstmal diese normalen Untersuchungen, wo dann eben CTG, Puls, Blutdruck, Ultraschall wurde nochmal gemacht. War alles super. Und dann wurde der Muttermund getastet, der war da bei 1 Zentimeter. Und die Hebamme hatte dann gleich noch, also hatte da vorher gefragt, ob es in Ordnung ist, hatte dann gleich noch wie so eine leichte Massage gemacht, weil sie sagte, wenn ich das eben möchte, kann man so ein bisschen die Wehen anregen, dass es eben vorwärts geht. Und da habe ich so gesagt, ach ja, klar, machen wir. Und ja, dachte mir, okay, dann geht es vielleicht noch ein bisschen besser und ein bisschen schneller. Und man hat auch wirklich gemerkt danach, dass die Wehen dann ein bisschen stärker wurden. Wir haben dann erstmal noch so ein, also in dieser Kreissaal-Etage gibt es einmal diese Kreissäle, wo man dann direkt die Kinder bekommt und dann auch noch so Wehenzimmer, wo eben ein oder zwei Betten, je nachdem, drin stehen, wo dann direkt nur das CTG geschrieben wird, bevor man eben in die Kreissäle direkt kommt. Und dann wurden wir erstmal in das Wehenzimmer gebracht, haben unsere Sachen abgestellt und wurden dann erstmal 1 Stunde spazieren geschickt. Da sind wir dann rausgegangen, das war dann gegen, ja, so 5:30 Uhr. Da war es dann eben von der Temperatur schön, die Sonne ist gerade aufgegangen und sind da eben 1 Stunde rumgelaufen. Ja, und da habe ich dann schon gemerkt, so nach einer guten halben Stunde, 40 Minuten, die Wehen werden stärker und ich konnte dann auch meinem Mann nicht mehr immer antworten, wenn er irgendwas mit mir reden wollte und musste dann wirklich erstmal atmen. Stehen bleiben noch nicht, aber atmen. Ja, dann sind wir 6:30 Uhr ungefähr war das dann, war ja 1 Stunde rum, sind wir dann wieder nach drin gegangen, sind ans CTG angeschlossen worden und da sind dann auch die Wehen, nachdem ich lag und diese Bewegung weg war, deutlich stärker geworden. Ich hatte immer wieder gelesen, wenn man jetzt nicht gleich Schmerzmittel im Sinne von Tablette, Tropf oder ähnliches haben möchte, dass man sich doch einen Kamm mitnehmen kann, so zum Drücken. Ich weiß nicht, kennst du das mit diesem
Ja.
Kammdrücken? Hatte mir meine Freundin noch einen Kamm mitgegeben, einen Tag vorher. Und damit muss ich sagen, bin ich die erste Zeit auch super klar gekommen, um die Schmerzen eben so ein bisschen ja gegenzusteuern. Aber der Wehenschreiber hatte irgendwie, saß der nicht richtig, der Kleine hat sich viel bewegt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat es nicht gut geschrieben. Und ich lag dann halt wirklich länger an diesem CTG.
Ganz
Und
kurz, ich
da,
möchte gerne noch
ja.
vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören und sich fragen, was hast du da mit dem Kamm gemacht, das kurz erklären. Man kann quasi am Höhepunkt der Wehe oder wenn die Wehe anfängt, mit der Hand einen Kamm drücken, was weh tut. Und was dann im Körper passiert, ist, dass der Körper eigentlich erstmal überfordert ist, weil er zwei Schmerzreize gleichzeitig verspürt, die Wehe und das Stechen quasi an der Hand vom Kamm. Und dadurch wird körpereigenes Morphin ausgeschüttet, was dann den Wehenschmerz lindert.
Und das hat wirklich am Anfang sehr gut funktioniert. Also damit bin ich super klar gekommen. Ich hatte nur das Problem, dass ich mich am Anfang überhaupt nicht auf die Wehen einlassen konnte, im Sinne von, ich nehme sie an, ich beatme sie, ich verspanne mich nicht. Ich habe nämlich total verspannt und mich total verkrampft. So sehr, dass immer wenn die Wehe gerade dann vorbei war, mein Körper angefangen hat zu zittern, wie bei Schüttelfrost, so wirklich richtig dolle gezittert. Ich hatte das überhaupt nicht im Griff. Weil einfach durch dieses, ja, durch dieses extreme Anspannen und durch dieses Lockerlassen dann der Körper halt auch total überfordert war. Und das hat da schon angefangen, dass ich so mit, ja, ich will jetzt noch nicht Rückenschmerz sagen, aber dieses Ziehen so im Becken hatte. Und da hat mein Mann dann auch viel massiert oder meine Hand dann gedrückt, je nachdem, was ich gerade mehr brauchte. Ja, und es hat eben sehr lange gedauert, bis das CTG dann endlich fertig war. Und da habe ich dann auch gefragt, Achso, das sage ich noch mal kurz vorab. Ich habe eine Gerinnungsstörung und musste deswegen in der Klinik auch zur Oberarzt-Sprechstunde bei der Anmeldung, also direkt mit der Oberärztin das noch mal abklären. Und da wurde unter anderem auch wegen meiner Angststörung besprochen, dass wenn ich Schmerzmittel möchte, ich auch so viel bekommen soll, wie eben man natürlich darf, aber eben auch nicht gespart werden soll, wenn ich da wirklich merke, ich kriege Angst oder ich komme nicht zurecht, um eben einer Panikattacke entgegenzuwirken. Nicht, dass ich unter der Geburt dann wirklich noch eine Panikattacke bekomme. Und deswegen hatte ich da dann auch gesagt, okay, ich merke, mein Körper kann gerade nicht mehr durch dieses extreme Verspannen auch. Ich brauche eine Pause und habe dann nach Schmerzmittel gefragt. Habe allerdings in Anführungszeichen nur ein Buscopan-Zäpfchen bekommen und ein Schmerzzäpfchen mit 500 Milligramm Wirkstoff. Also ja, wenn ich meine Periodenschmerzen habe, dann muss ich mitunter halt schon mal zweimal innerhalb mit ein paar Stunden Abstand schon mal 800 Milligramm nehmen, um das im Griff zu bekommen. Deswegen dachte ich mir mit 500 Milligramm, okay, ja, mal gucken, ob das hilft, und war da schon nicht so überzeugt. Hab mir dann eben diese Zäpfchen dann halt gegeben. Und wir wurden dann nochmal auf Station geschickt, was für mich, muss ich sagen, mental auch sehr schwierig war, weil ich hatte da schon total Schmerzen, meiner Meinung nach. Und dann heißt ja, gehst nochmal auf Station, und sie wollten sogar meinen Mann nochmal nach Hause schicken, und wir haben 45 Minuten Fahrtweg zur Klinik gehabt. Und da habe ich dann auch gesagt, naja, wir fahren doch aber weiter. Und dann sagte die Hebamme, was ich sagen muss, war etwas unglücklich: Ja, so eine Geburt, die dauert ja viele, viele Stunden, da kann ihr Mann nochmal nach Berlin und zurückfahren. Kurzer Spoiler, er hätte es nicht geschafft, nach Berlin und zurückzufahren. Und ich fand es, wie gesagt, auch einfach nicht motivierend, so eine Aussage dann zu hören an so einem Punkt, wo ich schon ziemlich durchhing, sage ich mal. Ja, sind dann eben trotzdem erstmal auf Station. Wir wollten eigentlich gerne ein Familienzimmer, aber gab es zu dem Zeitpunkt leider nicht. Aber ich hatte dann das Glück, sage ich mal, zu einer Dame mit ins Zimmer zu kommen, die erstens super entspannt war und zweitens selbst Ärztin auf der Geburtenstation, wenn sie eben nicht gerade selbst ein Kind bekommen hat, und dadurch auch ein bisschen, sag ich mal, mir die Angst nehmen konnte, weil sie Wissen hatte, sie hat mit mir geredet und wusste eben auch, wie es einem da so geht, weil sie es erstens selbst gerade durchgemacht hat und auch sonst ja mit den Frauen täglich arbeitet. Und das hat mir sehr geholfen, dann mich auch mit ihr zu unterhalten. Es hieß dann, ja, wie gesagt, es war gegen 8 Uhr auf Station, es hieß dann, gegen 10:30 Uhr sollen wir wieder hochkommen. Und innerhalb der nächsten Stunde, also bis 9 Uhr, ich bin viel gelaufen wieder, ist dann aber so schlimm geworden mit den Wehen und auch so richtig in den Rücken gezogen, dass ich dachte, mir zieht's die Beine weg, weil das Becken so gespannt hat, dass ich dann zu meinem Mann gesagt habe, du musst jetzt hier mal zu einer Schwester gehen, wir müssen noch mal hoch, ich schaff's nicht mehr, ich brauche ein Schmerzmittel. Mir ist dann auch richtig schlimm übel geworden durch die Schmerzen. Und ja, ich wollte dann irgendwas haben, weil es mir echt nicht mehr gut ging. Und es kam dann auch der Punkt, wo ich nicht mehr laufen konnte, weil mir das zu doll wehgetan hat und mich dann wieder hingelegt habe. War jetzt nicht wesentlich besser für die Schmerzen, aber ich konnte einfach nicht mehr gut laufen, weil mir so sehr das Becken gespannt hat. Und ja, dann ist ja eben jemanden holen gegangen, dann hieß es ja, in einer Viertelstunde dürfen wir hoch, war eben eine Etage oben drüber. Und dann musste ich wieder erst ans CTG. Und ich weiß auch genau, da habe ich dann auch gesagt, oh, müssen wir unbedingt CTG machen, dem geht's doch gut, weil ich halt so Schmerzen hatte und einfach nur ein Schmerzmittel dann haben wollte. Ja, dann wurde eben das CTG gemacht. Es ging ihm super. Und dann hat sie getastet wegen dem Muttermund, um zu gucken eben, wie es jetzt weitergeht. Ja, und da war mein Muttermund dann schon bei 5 Zentimetern. Und dann hat sie gesagt, ja, dann können wir jetzt in den Kreissaal. Ich wollte eigentlich erst nochmal pullern gehen. Das hatte ich gesagt, während ich lag. Und nachdem ich aufgestanden bin, ist mir es so übel geworden, dass ich mich dann auch echt erstmal übergeben musste von den Schmerzen. Und ich war zu diesem Zeitpunkt schon irgendwie, ich sag mal, in einer ganz anderen Welt. Ich habe mich gar nicht mehr wie in meinem eigenen Körper gefühlt, so geistig gesehen, weil ich irgendwie ganz weit weg war durch die Schmerzen. Und ich habe dann auch nur noch gesagt, nee, nicht pullern. Ich konnte auch keine vollständigen Sätze mehr reden. Das war wieder, als würde man ins Kleinkindalter zurückfallen und habe nur noch immer so 2, 3 Wortsätze gesagt. Nicht pullern, nein, ja, mehr ging dann halt wirklich erstmal nicht. Sind dann in den Kreissaal und dann weiß ich auch, ich sollte mich ausziehen, aber ich konnte das einfach nicht. Ich stand dann da, ja, ziehen Sie sich doch aus. Ich so, ich kann nicht. Und dann hat sie mir eben geholfen. Ich weiß nicht, was da für ein Punkt in meinem Kopf oder in meinem Körper da abgelaufen ist. Ich konnte irgendwie auf einmal nichts mehr machen. Ich war, wie gesagt, ganz weit weg. Und ja, dann wurde ich halt umgezogen, weil ich es selbst nicht geschafft habe, und sollte mich dann erstmal wieder hinlegen. weil sie schon bei den 5 Zentimetern getastet hatte, dass der Kopf wohl noch sehr weit oben ist. Und sollte mich so auf die Seite legen und so ganz sehr einrollen, den Kopf auf die Brust nehmen und halt immer die Wehen so veratmen, weil das wohl hilft, dass das Kind runterrutscht. Ja, so haben wir dann halt erstmal weitergemacht. Ich hatte dann über meinen Zugang ja eine Spritze bekommen. Also es war jetzt nicht viel Wirkstoff, ich weiß auch nicht, was es genau war. Es war eben irgendein Schmerzmittel. Und das hat aber nicht wirklich geholfen. Es war dann übrigens inzwischen 10 Uhr, als wir in den Kreißsaal sind. Ja, das Schmerzmittel hat nicht wirklich geholfen. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich brauche mehr. Und dann hat er gefragt, willst du eine PDA oder willst du noch was anderes probieren? Und dann habe ich gesagt, weiß nicht, weil ich auch mit so einer Frage dann überfordert war. Und dann meinte er, na, dann probieren wir erstmal Lachgas, okay? Dann habe ich gesagt, ja, ist okay. Und habe dann das Lachgas bekommen. Dann atmet man ja immer so 1, 2, 3 Atemzüge ein während der Wehe, dass man quasi wie so ein bisschen benebelt wird. Und wenn die Wehe dann vorbei ist, dann atmet man wieder ganz normal, nicht durch diese Maske, die man da dazu bekommt, dass es eben dann wieder nachlässt. Und das geht auch nicht aufs Kind. Und sobald man eben nicht mehr da reinatmet, lässt die Wirkung auch sofort nach. Ja, und damit habe ich dann erstmal ein bisschen weitergemacht. Ich habe da leider nicht mehr viel Zeitgefühl. Ich weiß nur, weil mein Mann, wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, da immer mal Updates für die Familie gegeben hat, dass dann gegen 11 Uhr ich wohl nach einer PDA gefragt habe, weil mir auch das Lachgas nicht mehr gereicht hat. In der Zwischenzeit zwischen diesem wir gehen in den Kreißsaal und ich frage nach einer PDA, habe ich mich noch zweimal übergeben, weil eben mit den Schmerzen das für mich gar nicht so machbar war. Und dann ja, hat sie noch mal nach Muttermund geschaut, die Hebamme, und dann war ich eben schon bei 9,5 Zentimetern. Und eine PDA bekommt man ja bis, also ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber in dem Krankenhaus haben sie gesagt, bei maximal 7 Zentimetern kann eine PDA gelegt werden. Und somit habe ich keine PDA bekommen. Und auch andere Schmerzmittel dann nicht weiter, weil eben davon ausgegangen wurde, dass das Kind ja dann quasi gleich kommt. Sie hat dann aber nochmal getastet und hat festgestellt, dass der Kopf immer noch sehr, sehr weit oben war. Und ja, ich musste dann mich eben wieder, ich hatte mich zwischendurch dann immer mal ein bisschen gedreht, ich musste mich dann wieder so zusammenrollen und halt tief die Wehen veratmen und habe dann eben nur das Lachgas bekommen. Gegen 12 Uhr habe ich dann gedacht, also wieder eine Stunde später, dass es jetzt mit dem Pressen losgeht. Es hat sich eben so angefühlt, als müsste ich groß auf Toilette gehen. Und da sagte sie, oh ja, dann ist er jetzt bestimmt runtergerutscht, hat dann geschaut und leider war immer noch nicht der Kopf weiter unten, der war noch genau an der gleichen Stelle. Und dann hat sie gefragt, ob sie einen Venentropf anhängen darf und sagte noch extra, ja, sie macht das aber nur ganz leicht, nur so ein bisschen zum, ja, so ein bisschen anschieben, weil ich habe halt die Venen nicht ja, vertönt, ich habe halt wirklich nur geatmet und kein Mucks von mir gegeben. War da komplett bei mir in meinem Zustand. Mein Mann hat mich die ganze Zeit gestreichelt, gekrabbelt, meinen Rücken massiert, irgendwas. Und ich lag dann halt einfach nur da und ja, habe halt versucht, mit den Schmerzen irgendwie umzugehen. Und ja, deswegen dachte sie, die Wehen sind vielleicht nicht stark genug. Und dann meinte mein Mann, weil er das ja gesehen hat, sie hat dann den Tropf angehangen, das war wohl Oxytocin. Und das, ich weiß nicht, in was für Einheiten das gemacht wird oder wie auch immer. Er hat halt nur gesehen, dass da eine Zahl dran stand, wie stark das eben dosiert wird. Und am Anfang waren das, ich sage jetzt einfach mal 4 Einheiten, was auch immer es war. Und bis zum Schluss nachher, bis der dann abgenommen wurde, der Tropf wieder, waren es dann 130 Einheiten. Dementsprechend kann man sich vielleicht vorstellen, dass meine Wehen deutlich stärker wurden und ich irgendwann auch keine Pause mehr hatte. Nach insgesamt 2 Stunden bei 10 Zentimetern, also 13 Uhr, wurden dann Ärzte dazugezogen, die dann nochmal schauen sollten, weil eigentlich darf man wohl nur bei 10 Zentimeter Muttermund maximal eben 2 Stunden warten, dann muss das Kind wie auch immer rausgeholt werden. Die Ärzte sagten dann aber, ja, Herztöne sind super, dem Kleinen geht's gut, wir versuchen es jetzt nochmal bis Uhrzeit X, das war nochmal ungefähr 45 Minuten. Wenn dann nichts passiert, dann müssen wir schauen, ob wir einen Kaiserschnitt machen. Und als ich Kaiserschnitt gehört habe, habe ich mich sofort eingeschaltet. Ich so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Können wir nicht gleich Kaiserschnitt machen? Und habe da wirklich gebettelt, weil es mir richtig schlecht ging. Weil ich hatte ja nur dieses Lachgas, was halt die Schmerzen nicht wegmacht. Nur halt benebelt, aber besser ging es mir dadurch halt auch nicht. Und es hieß dann aber, nee, und wir versuchen das jetzt noch. Und ja, ich habe dann irgendwie versucht, mit dem Schmerz ohne Pausen klarzukommen. Habe dann diese 45 Minuten eigentlich nur noch gejammert. Und habe dann auch, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, aufgehört, diese Atemzüge, diese normalen Atemzüge zwischen dem Lachgas zu machen. Ich habe quasi nur noch Lachgas eingeatmet. Und dann wollte mir die Hebamme auch die Maske wegnehmen, was ja irgendwo auch richtig ist. Aber das wollte ich nicht und habe mich da gewehrt in meinem Trance-Zustand und habe dann weiter in dieses Lachgas geatmet, um es halt irgendwie auszuhalten. Und habe meinen Mann auch immer wieder gefragt, wie lange ist es noch? Wann ist es endlich vorbei? Ich kann nicht mehr und habe wirklich gejammert. Also da habe ich wirklich sehr viel, ja, also mir ging es wirklich nicht gut. Und ja, dann gegen 13:45 Uhr kam dann die Ärztin wieder, haben dann geschaut nach dem Köpfchen. Es hatte sich immer noch kein Millimeter gezuckt. Und dann hieß es eben, okay, jetzt wird's ein Kaiserschnitt. Und ab da ging dann alles auch so schnell. Also es läuft ja dann, wenn es kein geplanter Kaiserschnitt ist, immer unter sekundärer Sektio, also ist quasi Notkaiserschnitt in Anführungszeichen. Das Gute war aber, meinem Sohn ging es ja so gut, dass es trotzdem so entspannt war, dass man eine Spinalanästhesie machen konnte und mein Mann eben auch mit konnte.
Da muss ich dich ganz kurz korrigieren. Ich weiß, dass das im Sprachgebrauch oft die sekundäre Sektion mit dem Notkaiserschnitt gleichgesetzt wird, aber da gibt es meistens noch Abstufungen im Krankenhaus,
Ja,
weil
genau.
tatsächliche Notfälle ja wirklich sehr, sehr selten sind. Das ist dann meistens eine eilige Sektio, die sich halt auch sehr nach Notfall anfühlen kann, weil es alles sehr zügig und sehr schnell geht. Also da stimme ich dir zu, es kann sich sehr hektisch anfühlen, aber echte Notfälle sind tatsächlich sehr, sehr selten.
Ja, also die im Krankenhaus hatten nur gesagt, dass immer alles, was nicht geplant ist, läuft unter dem Namen Notkaiserschnitt. Aber da gibt es unterschiedliche Stufen. Also wenn es jetzt so ist wie bei mir, dann ist das alles entspannt. Ich muss auch noch dazu sagen, ich hatte das Glück, an dem Tag, bevor ich in den Kreissaal kam, ist ein Kind geboren. Während der kompletten Zeit, wo ich hinten wehen lag und eben da so meine Sache hatte, war keine andere Frau anwesend, die da irgendwie ein Kind bekommen wollte. Und erst nachdem bei uns schon alles durch war, kam dann die nächste wieder in den Kreißsaal. Das heißt, ich hatte halt wirklich auch eine 1:1-Betreuung. Und dadurch war eben auch nicht viel los und man konnte dann halt auch entspannt das mit dem Kaiserschnitt machen, weil es jetzt nicht so nach dem Motto war, okay, wir haben hier gleich noch drei andere Frauen, bei denen das auch sein könnte. Ja, und es hätte sonst sein können, das hatten die auch erklärt gehabt in diesen Gesprächen, wenn es jetzt das und das passiert ist, dann muss man innerhalb von 15 Minuten das Kind geholt haben oder wenn es noch schlimmer ist, innerhalb von 10 Minuten. Und wenn es noch schlimmer ist, innerhalb von 5 Minuten, was ja aber sehr selten ist, wie du es schon gesagt hast. Aber bei denen wird das immer unter Notfallkaiserschnitt halt so aufgenommen, wenn es nicht vorher geplant war.
Spannend, dass das Krankenhaus das sogar so bezeichnet, weil ich immer wieder auch von Seiten von Ärzten und Hebammen höre, die quasi sagen, ah, dieser Begriff Notfall-Kaiserschnitt sollte nicht so inflationär benutzt werden, weil das ein falsches Bild schafft. Aber spannend, wenn das Krankenhaus das auch gleich schon so übernommen hat.
Genau, also da ist das immer was nicht geplant, das ist immer als Notkaiserschnitt oder Notfallkaiserschnitt. Ja, aber wie gesagt, war alles sehr entspannt. Also es war irgendwas gegen 13:45 Uhr, als die Ärzte entschieden haben, es wird ein Kaiserschnitt und geboren ist mein Sohn dann 14:24 Uhr. Also man sieht ja, dass da noch einige Zeit dazwischen war.
Wie
Und
ging
ich
es dir
weiß,
mental, als du in den OP geschoben wurdest?
ja, jeder, der mich kennt und weiß, dass ich, oder der eben weiß, dass ich eine Angststörung habe, denkt dann, oh mein Gott, und die Arme, und dann ist es ein Kaiserschnitt, und es ist ja alles schiefgegangen. Ich muss ehrlich sagen, in dem Moment, als es hieß, es wird jetzt ein Kaiserschnitt, der Venentropf wurde abgemacht, mir ging es einfach nur noch gut. Ich war einfach nur froh, dass es vorbei war mit den Schmerzen dann. Also, es war auch sofort, als der Venentropf ab war, dass die Venen wieder etwas Abstände hatten und ich zwischendurch auch mal zum Verschnaufen kam. Was ich nicht in Ordnung fand, war, dass mir sofort mein Lachgas weggenommen wurde. Aber logisch, weil war ja dann quasi der natürliche Geburtsprozess, der spontane Geburtsprozess war ja dann vorbei. Ja, was ich allerdings hatte, dieser Zustand, dieser Trance-Zustand, ich hatte auch die ganze Zeit vorher unter der Geburt die Augen zu. Das hat noch angehalten, bis ich wirklich im OP war. Also ich weiß jetzt nicht, was da alles noch so rundherum passiert ist, bis ich dann wirklich im OP auf der OP-Liege lag. Weil mir dann eben gesagt wurde, ich muss jetzt die Augen aufmachen, weil die jetzt nicht wussten, bin ich jetzt noch überhaupt da oder nicht. Und ich sollte halt die angucken und mit denen dann reden, dass die auch erstmal einschätzen konnten, wie ist mein Zustand. Deswegen bis dahin weiß ich jetzt leider nicht, was da alles so passiert ist. Ich weiß nur noch, dass mein Mann dann eben ja gesondert eben dann mit den anderen mitgegangen ist, dann mit diesen Ärztinnen, glaube ich. Und ich bin dann mit der neuen Hebamme, weil dann natürlich gerade Schichtwechsel 14 Uhr war, bin ich dann in den OP gebracht worden. Und ja, musste mich dann halt so hinsetzen und so einrollen, wie das ja so ist bei dieser Spinalanästhesie. Und ich muss sagen, dass ich früher diesen Zugang im Arm 1000-mal schlimmer fand als die Betäubung für die Spinalanästhesie. Und die eigentliche Anästhesie merkt man dann ja gar nicht mehr. Das ist ein ganz leichter Druck gewesen, aber mehr merkt man da auch nicht. Und danach, als dann das Mittel dann gewirkt hatte so langsam und die Wehen quasi weg waren, ab da ging es mir so gut. Ich habe mich gefühlt wie im Himmel. Ich habe gequatscht wie ein Wasserfall die ganze Zeit mit dem OP-Personal. Also mir ging es dann wirklich gut. Und ich hatte auch überhaupt nicht, dass ich irgendwie Angst hatte oder gedacht habe, ich habe versagt, weil ich mir da schon dachte, okay, du hast wirklich alles gemacht, was du konntest. Und deine Grenze an Schmerzen und was du aushältst, war einfach erreicht. Und somit ist es halt einfach so. Das ist jetzt so, es wird jetzt ein Kaiserschnitt und ihm wird es trotzdem gut gehen und mir auch. Und das war schon im OP, dass ich diese Gedanken hatte. Und ja, wurde dann halt angeschlossen, wie das dann immer so ist. Und habe dann noch, keine Ahnung, bestimmt 30 Mal gefragt, wann mein Mann kommt, weil ich irgendwie aber Angst hatte, nicht vor dem Kaiserschnitt, sondern dass mein Mann zu spät sein könnte oder sie vergessen, ihn zu holen, was ja eigentlich Schwachsinn ist, weil ich Angst hatte, dass er dann die Geburt verpasst. Das habe ich wirklich ganz, ganz oft gesagt. Wo ist mein Mann? Kommt mein Mann jetzt? Ja, wo bleibt er denn? Ist er immer noch nicht hier? Und was ich auch ungefähr genauso oft gesagt habe, war immer wieder, dass ich sehen möchte, wenn mein Mann unseren Sohn das erste Mal im Arm hat, weil er hatte noch nie ein Baby im Arm. Also ich habe ihn auch noch nie so in diesem Bild gesehen. Und mir war es einfach wichtig, wenn unser Kind geboren wird, dass ich das sehe, wenn er ihn im Arm hält. Und das habe ich auch ganz, ganz oft immer wieder gesagt. Und ja, irgendwann, sie haben mir dann zugesichert, dass sich darum gekümmert wird. Und es war dann auch so, mein Mann kam dann rein. Und ich habe gerade so geschafft, ihn quasi anzugucken einmal und anzulächeln und schon war der erste Schrei und das Kind war schon da. Also das ging wirklich so wahnsinnig schnell dann. Das waren 30 Sekunden, eine Minute, keine Ahnung, vielleicht hat es auch nur so kurz angefühlt, aber mein Mann sagt, es war auf jeden Fall nicht lange. Ja, dann kam der kleine Wurm schon zu mir und wurde mir auf die Brust gelegt. Und dann habe ich natürlich erstmal geweint und war total überfordert, dass da jetzt eben mein Kind liegt. Und ja, wusste dann gar nicht, was ich jetzt zuerst fühlen soll. Das war ein ganz verrücktes Gefühl. Also ich glaube, jeder, der da schon mal diesen Moment erlebt hat, auch gerade wenn es vielleicht vorher eben so lief, wie es bei uns lief, ist das alles noch verrückter. Wenn dann wirklich nach diesen Stunden, wo nichts passiert ist, dann das Kind auf einmal bei einem liegt und dann heißt es ja hier, das ist jetzt deins. Das war ein ganz komisches Gefühl. Und ja, sie haben dann halt gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn sie kurz in den Nebenraum gehen, um diesen ersten Check zu machen. Erstmal nur sind Finger und Zehen dran und kurz das Baby ein bisschen einpacken, abtrocknen, einpacken. Und da habe ich aber dann ja gesagt und dann haben sie mir den Kleinen quasi wieder zu mir gelegt, auf die Brust. Und dann war dann der Moment, wo sie dann meinem Mann ihn nochmal gegeben haben, bevor dann eben gefragt wurde, ob es dann okay ist, wenn sie jetzt schon hochgehen als mein Mann mit der Hebamme in den Kreißsaal wieder, um dann wiegen, messen und so weiter zu machen. Somit konnte ich auch wirklich diesen Moment erleben. Ich habe dann gesehen, wie mein Mann den Kleinen hatte und war dann total glücklich. Und die sind dann gegangen. Bei mir wurde dann eben noch alles fertig gemacht. Und ich werde auch nie den Moment vergessen, als ich dann in den Kreißsaal dann wieder reingeschoben wurde, als ich dann fertig war. Und mein Mann saß da an der Seite mit unserem Sohn im Arm, dann schon eingepackt mit seinem süßen Mützchen und ja, hat mich so stolz angegrinst. Er war so stolz auf seinen Sohn. Das war ein ganz, ganz toller Moment. Und ja, ich muss dann auch nochmal sagen, das Krankenhaus hat da wirklich was Gutes dann noch gemacht. Es waren nämlich alle Familienzimmer belegt, aber aufgrund der, ja, ich sag mal, Geschichte, die wir da durchgemacht haben, hat die Stationsleitung ein normales Mehrbettzimmer dann so quasi einrichten lassen, dass wir eben ein Familienzimmer bekommen konnten.
Und das ist schön.
Da waren wir dann noch eine Stunde ungefähr im Kreis und dann sind wir in unser Zimmer gebracht worden. Und das war wirklich auch einfach nur gut, dass wir dieses Zimmer hatten. Weil, ja, du hattest ja, wenn ich mich recht erinnere, auch einen Kaiserschnitt. Also weißt du, wie man danach ja körperlich so, ja, in welcher Verfassung man da so ist. Und ich war da wirklich froh, dass mein Mann da war und mich da unterstützen konnte, weil ich mehr Probleme auch hatte mit den Schmerzen durch den Kaiserschnitt, als ich da auch dachte. Aber ja, er konnte dann eben alles machen.
Ja, hast du denn deinen Sohn noch im Kreißsaal angelegt?
Nee, das war auch so ein Punkt. Also für mich stand schon vor der Schwangerschaft fest, dass ich nicht stillen möchte. Und somit, das wussten die auch, das hatten wir gleich von Anfang an gesagt und somit wurde da auch dann gar nichts weiter gesagt. Ich habe dann noch im Kreißsaal dann diese Tabletten bekommen zum Abstillen. Und der Kleine hat seine erste Flasche bekommen. Ich weiß nicht, also das kam jetzt auch erst so im Nachhinein, was meine Psychologin dann so sagte. Ich wusste nicht, dass meine Mutti nicht gestillt hatte. Ich habe das dann erst erfahren, als ich die Hausaufgabe von der Psychologin bekommen hatte, mal meinen Papa zu fragen, wo ich eben auch die andere Geschichte von vorhin erfahren habe, dass meine Mama nie gestillt hat, weil sie eben nach 2, 3 Tagen gesagt hat, sie kann das nicht mit den Schmerzen und es funktioniert nicht. Und ich weiß nicht, ob sie damals vielleicht einfach nicht wollte oder aus welchen Gründen, da keine Ahnung, aber ich weiß, dass sie nicht gestillt hat. Und da meinte die Psychologin, dass das manchmal auch irgendwie sein kann, wenn man halt selbst nicht gestillt wurde, dass das so unterbewusst dann auch bei einem was macht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Für mich stand es eben einfach fest, dass ich das nicht möchte. Das ist, ich kann es gar nicht erklären. Das ist eigentlich total dämlich, aber für mich war das eine total unnatürliche Vorstellung. Aber nur bei mir selbst. Also meine Freundin, die gestillt haben, da habe ich auch, wenn ich durfte, gern zugeschaut und alles. Das war für mich voll in Ordnung und schön anzusehen. Aber ich konnte mir das nicht vorstellen und ich wollte das für meinen Körper nicht, dass ich da quasi Milch produziere, sag ich mal, und dieses Kind dann an meiner Brust hängt. Also manche können es gar nicht nachvollziehen und sagen, ja, du bist eine Rabenmutter oder was weiß ich, aber für mich ging das einfach nicht. Und jetzt nach diesem einen Monat muss ich sagen, ich liebe meinen Sohn jetzt nicht weniger, nur weil ich ihn nicht stille. Und er nimmt super zu, ihm geht's wunderbar. Also ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass es ihm dadurch jetzt wesentlich schlechter oder anders geht. Ja, aber dadurch stand eben für uns fest, dass wir das nicht wollen. Und ja, er hat dann von Anfang an die Flasche bekommen, hat die auch ohne Probleme genommen, hat die Nahrung ohne Probleme genommen und hat auch nie großartig dann dadurch abgenommen, weil man ja nicht diesen Punkt hatte mit dem Milcheinschuss, bis es dann in Gang kommt. Also er hatte, glaube ich, nur 100 Gramm im Krankenhaus abgenommen und dann direkt wieder zu, weil er ja von Anfang an gleich, ich sag mal, genug Nahrung bekommen hat. Und beim Milcheinschuss hat man es ja manchmal, dass dann eben erstmal die Kinder ein bisschen mehr abnehmen, bis das richtig alles in Gang kommt. Aber das hatten wir dann eben nicht.
Ja. Wie ging's deinen Brüsten? Also haben die Tabletten gleich gewirkt oder hattest du damit vielleicht noch zu kämpfen, dass du gemerkt hast, dass sie sehr geschwollen werden?
Nee, da war wirklich gar nichts. Mir wurde dann noch gesagt, ich soll Pfefferminztee trinken. Das würde wohl auch mit abstillend wirken. Und habe dann halt auch Pfefferminztee getrunken und auch anderes. Aber an meinen Brüsten war auch interessant zu sehen, dass am nächsten Tag die Brustwarzen wieder wie vor der Schwangerschaft waren, weil in der Schwangerschaft, wie das halt dann oft so ist, wurden die halt größer und dunkler. Und einen Tag nach der Geburt waren die schon wieder ganz normal, kleiner, heller. Und es ist auch nie irgendwas angeschwollen. Ich hatte keine Verhärtung. Es ist nichts warm geworden, gar nichts.
Super.
Also
Wie
das,
lange
was das angeht, lief super.
wart ihr dann noch im Krankenhaus, bevor ihr nach Hause gegangen seid?
Am Samstag ist er geboren und am Mittwoch sind wir dann entlassen worden. Und auch da kann ich noch mal was zum Thema Angststörung sagen. Erstmal allgemein nach einem Kaiserschnitt, man kann natürlich dann erstmal körperlich nicht viel machen. Das hat mental erstmal sehr viel mit mir gemacht. Ich habe dann viel geweint, weil es für mich einfach so schlimm war, dass ich jetzt zwar mein Kind bekommen hatte, aber quasi nichts mit meinem Kind machen konnte, außer mir legt ihn einer in den Arm, ich gebe ihm mal eine Flasche oder ich gucke ihn ein bisschen an und halte ihn. Aber ich konnte ja erstmal, also ich bin am Sonntag dann das erste Mal gezwungen worden, sag ich mal, aufzustehen, was ja richtig ist, dass man schnell auf die Beine kommt. Aber da ging eben noch nicht mehr, als ich stehe kurz auf, lauf 3 Schritte und leg mich wieder hin, weil die Schmerzen einfach noch zu groß waren. Und das hat wirklich viel mit mir gemacht zu sehen. Mein Mann hat sich da zwar super gekümmert, der hat von Anfang gesagt, er will das alles selber machen, sie sollen ihm nur anleiten, wie jetzt eine Windel gewechselt wird oder wie auch immer angezogen. Er wollte alles selbst machen, aber es war für mich einfach schlimm, in diesem Bett zu liegen, in dieses Bett gefesselt zu sein, in Anführungszeichen, und nicht viel selber machen zu können. Also ich weiß nicht, wie das bei dir damals war, aber bei mir war es halt einfach, ich konnte wirklich, ich sag mal, bis Dienstag nicht großartig aufstehen, außer eben, um mal schnell auf Toilette zu gehen. Das war ganz schwierig für mich mit den Schmerzen und mit diesem Gefühl von einmal in der Mitte auseinandergeschnitten zu sein. Es wurde zwar von Tag zu Tag besser, aber ich habe es wirklich erst dann am Dienstagabend geschafft, meine Windel zusammen mit meinem Mann zu wechseln, weil ich vorher einfach nicht lang genug dafür stehen konnte. Also das war für mich sehr schwierig. Und ich habe auch den ganzen Dienstag, also es hieß ja, wir können Mittwoch nach Hause, wenn wir wollen, aber also von meinem körperlichen her ist es in Ordnung, wenn wir Mittwoch nach Hause gehen. Ich hatte eine super Rückbildung und die Narbe sah soweit gut aus. Deswegen durfte ich nach Hause. Aber ich war halt wirklich unsicher, ob ich das jetzt überhaupt möchte, weil diese Sicherheit im Krankenhaus war für mich so wichtig und ich hatte wahnsinnige Angst davor, ob wir jetzt klarkommen oder nicht, wenn wir nach Hause fahren. Ich habe den ganzen Dienstag quasi nur geweint aus Angst, dass wir am nächsten Tag eben nach Hause sollen. Und immer wenn mein Mann dann auch zu unserem Sohn gesagt hat, ach, guck mal, die Mama, die ist traurig und wir fahren doch aber morgen nach Hause. Und dann wurde es noch viel schlimmer, dass ich dann schon gesagt habe, bitte sag nichts mehr, weil ich eben mich sonst gar nicht mehr eingekriegt habe. Das war wirklich ein ganz großer Punkt mit dieser Angststörung. Das war richtig schlimm. War dann aber so, dadurch, dass wir die Flasche gegeben hatten, mussten wir quasi jedes Mal klingeln, wenn wir eine Flasche für unseren Sohn haben wollten, weil die Schwestern das dann immer gebracht haben. Und die Schwester, die den Nachtdienst hatte von Dienstag auf Mittwoch, war der Meinung, unser Sohn schreit nicht, weil er Hunger hat, weil er hat ja schon zu viel getrunken, der kann gar keinen Hunger haben, sondern da ist irgendwas anderes. Und da haben wir aber gesagt, na ja, er saugt aber am Finger und hier und da, nein, und der hat keinen Hunger. Und wollte ihm dann halt erstmal nichts zu essen geben. Und der arme Kerl hat sich wirklich eine halbe Stunde lang die Seele aus dem Leib geschrien, weil der einfach Hunger hatte. Und das war so ein Moment, wo das erste Mal auch so richtig dieser Mutterinstinkt kam, wo ich dann auch gesagt habe, der hat Hunger und ich möchte jetzt eine Flasche, sonst stehe ich jetzt selber auf und laufe darüber und hol mir eine, weil es mir dann eben einfach gereicht hat, den da so brüllen zu sehen. Und siehe da, er hat was zu essen bekommen und er hat ganz friedlich geschlafen danach. Und das war so ein Moment, wo ich mir dann dachte, okay, nein, wir fahren morgen nach Hause, wir kriegen das hin. Und ich glaube, das war aber ganz wichtig für mich, sonst würde ich gefühlt jetzt noch dort im Krankenhaus sitzen, aus Angst eben nach Hause zu gehen. Und ja, dann sind wir halt am Mittwoch wirklich auch nach Hause gefahren. Ich habe natürlich trotzdem die ganze Zeit geweint, aber ich war dann trotzdem auch froh, nach Hause zu kommen. Soll ich gleich noch was dazu erzählen, wie es dann weiterging zu Hause?
Ja, gerne.
Ja, genau, also du musst ja 45 Minuten fahren. Und weil ich dusselig bin, habe ich vergessen, mir ein Schmerzmittel noch im Krankenhaus geben zu lassen. Dadurch war die Fahrt nicht schön für mich mit meiner Narbe, aber es ging dann. Also ich habe dann zu Hause Schmerzmittel genommen, dadurch ging das dann. Habe dann erstmal ganz viel zu Hause geweint, einfach aus Überforderung mit der Situation. War dann aber auch Freude. Also einfach so, okay, wir haben hier die Wohnung ja jetzt nach unseren Vorstellungen so gebaut, wie wir das wollten bei der Wohnungssanierung. Wir wussten die ganze Zeit, weil ich ja schon schwanger war, wir bauen jetzt diese Wohnung für unsere Familie. Und das war dann halt auch einfach ein schöner Moment, mit unserem Sohn dann halt nach Hause zu kommen. Aber ich war trotzdem einfach überfordert mit allem. Wir hatten dann auch leider eine nicht schöne Nacht in der ersten Nacht. Beim Krankenhaus hieß es wegen der Säuglingsnahrung, wir sollen doch einfach von einer Flasche auf die andere umstellen. Und weil wir ursprünglich mal geplant hatten, eine andere Marke zu nehmen, als im Krankenhaus gefüttert wurde. Und ja, wir sollen das einfach umstellen und alles gut. Und wir haben ihm 3 Flaschen, glaube ich, gegeben von der neuen Nahrung. Und urplötzlich hat er nicht mehr aufgehört zu schreien. Die Hebamme, also unsere Hebamme, meinte dann, es kann auch einfach daran liegen, dass er mit der Situation mit dem Nachhausekommen überfordert war. Aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass das mit der Nahrungsumstellung einfach nicht gut für ihn war. Und ja, das heißt, die komplette Nacht ist mein Mann nur mit dem Kleinen auf dem Arm auf und ab gelaufen, um ihn irgendwie halbwegs mal für ein paar Minuten beruhigt zu bekommen, weil ich ja noch nicht wirklich dann viel laufen konnte und sehr kaputt war auch von der Fahrt. Also das war eine wirklich schlimme Nacht. Wir haben dann noch in der Nacht, weil wir zum Glück von dieser Nahrung aus dem Krankenhaus noch von meiner Freundin was bekommen hatten, die uns das extra besorgt hatte für den Fall, dass was nicht klappt. Irgendwie hatte ich es scheinbar schon im Gefühl, als ich ihr das gesagt habe, sie soll mal was kaufen. Und sind nach den 3 Flaschen wieder auf die Nahrung aus dem Krankenhaus umgestiegen. Und nachdem er davon wieder 2 Flaschen bekommen hatte, hat er aufgehört zu schreien und hat dann geschlafen. Also deswegen halt meine Vermutung, dass es daran lag. Deswegen war die erste Nacht sehr, sehr schlimm und ich war komplett überfordert. Ich muss auch, bin ich ehrlich, sagen, ich hatte dann wirklich so Gedanken von, oh mein Gott, was haben wir hier nur gemacht? War das jetzt wirklich eine gute Entscheidung, ein Kind zu bekommen? Was ist, wenn das jetzt immer so weitergeht? Was machst du dann? Und das war halt wirklich für mich sehr, ja, ich mental eben schwierig zu verkraften, dass er da so viel geschrien hatte. Die nächsten Tage, also der erste komplette Tag zu Hause war ja dann der Donnerstag, er war super ruhig, er war von Anfang an ein ganz liebes Baby, er hat wirklich nicht viel geschrien dann, nachdem wir wieder die andere Nahrung hatten. Und trotzdem hatte ich so Probleme mental, also Das war dann wirklich Richtung Babyblues ziemlich doll. Ich konnte irgendwie mich über nichts freuen. Ich habe nur geweint, immerzu geweint. Ich war mit allem überfordert. Selbst wenn er einfach nur da lag und geschlafen hat, hatte ich ein Gefühl von Überforderung, obwohl er da lag und geschlafen hat. Also es war nicht mal so, dass man dann sagen kann, er hat dann geweint und deswegen. Ich war wirklich mit allem ganz schnell fertig und es war jetzt nicht so, dass ich ihn nicht annehmen konnte. Also das kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis, dass dann wirklich eine Mutti so schlimm diesen Babyblues hatte, dass sie ihr Kind nicht annehmen konnte. Das nicht. Und ich habe ihn auch viel im Arm gehabt und alles. Aber für mich waren die ersten Tage einfach ganz schlimm, das, dieses neue Leben anzunehmen, diese Veränderung in meinem Leben anzunehmen. Und ich wusste dann auch erstmal gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Und da muss ich auch leider sagen, hat meine Hebamme mich nicht in einem Maß unterstützt, wie ich mir das gewünscht hätte. Die kam dann am Donnerstag und Freitag zu uns nach Hause. Und da habe ich ihr das schon gesagt, dass es mir eben so schlecht geht. Und ihre Antwort war, ja, solange du zwischendurch mal noch lachen kannst, ist es nicht so schlimm. Und da dachte ich mir auch so, naja, aber auch wenn ich jetzt mal zwischendurch lache, dafür geht es mir trotzdem 75% des Tages sehr schlecht. Aber gut, dachte ich mir, sie ist ja hier das Fachpersonal, sie wird schon recht haben. Als sie dann am Freitag mir verkündet hat, ja, sie kann am Wochenende nicht kommen, weil sie es zeitlich nicht hinbekommt und sie kommt erst am Montag wieder, da ist für mich kurz auch mal so eine Welt zusammengebrochen und ich hatte einfach nur wahnsinnige Angst, wie ich das jetzt allein eben schaffen soll. Also mein Mann war ja da, klar. Aber ich habe halt so sehr auf sie gebaut als Fachpersonal. Und ja, sie war dann halt wirklich am Wochenende nicht da und der Samstag war dann auch wirklich der schlimmste Tag. Ich konnte überhaupt nicht mehr. Ich habe nur geheult. Ich habe mich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Das war richtig schlimm. Mir ging es so schlecht. Und am Sonntag wurde es auch nicht wesentlich besser, dass ich dann eben für mich selbst entschieden habe, aus dem, was ich in einem Jahr bei meiner Psychologin gelernt habe, wie ich mich da jetzt selbst wieder rausbefördern kann. Und habe dann angefangen, habe überlegt, was machst du? Wie kannst du jetzt erstmal das machen, dass du jetzt irgendwie wieder, ja, ich sag mal, gerade ausgucken kannst, weil es ging eben gar nichts mehr. Ich stand gefühlt vor einer Wand. Und dann habe ich angefangen und habe mir positive Affirmationen wieder aufgeschrieben, weil mir das ja für die Geburt schon so geholfen hatte. Und habe mir dann aufgeschrieben, du bist eine gute Mama, du wirst das schaffen. Das ist kein Problem, du kannst deinen Sohn versorgen und eben sowas. Und habe dann auch angefangen und dachte mir, was kannst du machen, um ein bisschen aus diesem Gedankenkarussell, was sich ja immer wieder abspielt, von wegen, wie soll ich das hier nur hinkriegen und oh mein Gott, und was mache ich hier nur? Um das zu unterbrechen. Und ich konnte mich zum Beispiel nicht aufs Fernsehschauen konzentrieren. Das war mir zu viel. Also habe ich angefangen zu lesen. Und das, muss ich jetzt mal wirklich sagen, hat mir auf gut Deutsch meinen Hintern gerettet, glaube ich. Weil ich einfach in den Momenten, wo der Kleine geschlafen hat, und wenn die so ganz frisch sind, schlafen die ja sowieso sehr viel, dann habe ich einfach gelesen und bin mal kurz aus meinem Gedankenkarussell ausgestiegen und bin einfach mal in eine andere Welt kurz abgetaucht. Und es war dann wirklich von Tag zu Tag besser, so dass ich sagen kann, nach 10, 14 Tagen war diese ganz schlimme Phase dann vorbei. Und ja, habe das auch die kommenden Tage dann so weitergemacht mit dem Lesen und mit den positiven Affirmationen. Meine Hebamme war ja dann ab dem Montag auch wieder da. Ich glaube, die Woche dann auch wieder jeden Tag. Zumindest die erste halbe Woche noch jeden Tag und dann, glaube ich, den Donnerstag nicht und den Freitag wieder. Und dann habe ich aber gemerkt, ich brauche sie gar nicht. Ich brauche sie gar nicht unbedingt. Wir schaffen das auch so. Es war zwar natürlich schön, dass sie da ist. Sie hat ihn gewogen, sie hat auf meine Narbe geguckt, hat gesagt, dass alles gut ist. Das war schon wichtig für mich, das auch zu hören. Aber ich habe dann einfach gemerkt, warum ist mir das jetzt so super wichtig gewesen, dass sie jeden Tag kommt? Weil wir schaffen das doch super zu dritt hier alleine mit meinem Mann und mir und dem Kleinen. Und das war, glaube ich, auch nochmal wichtig für mich, dass ich eben diesen positiven Erfolg hatte, dann, dass ich gesehen habe, wir schaffen das. Und ja, ich hatte dann nur leider auch noch das Problem, wieder meine Angst, dass ich mich am liebsten nur zu Hause einigeln wollte und gar nicht rausgehen wollte, dass mich mein Mann gefühlt einmal aus der Tür raus schmeißen musste, bis ich dann mich mal getraut habe, mit dem Baby das Haus zu verlassen. Das war dann nach, ja, so 2 Wochen, 2,5 Wochen, haben wir dann unseren ersten Spaziergang gemacht. Und da war ich auch. Ich war total fertig, weil ich Angst hatte, was jetzt sonst was passiert, wenn wir mit dem Baby rausgehen. Und wie es natürlich halt so ist, er hat einfach die komplette Fahrt über im Kinderwagen dann ganz brav geschlafen und hat keinen Mucks gemacht. Das war auch sehr schön für mich zu sehen, okay, es geht nicht immer alles schief, aber auch das war eben ein großes Problem. Und wenn ich jetzt auch noch diese Momente habe, dass ich irgendwas zum ersten Mal machen soll oder mache oder irgendwas zum ersten Mal passiert, dann ist immer noch dieses gestresst sein und oh mein Gott, und was ist jetzt, wenn irgendwas passiert? Wobei ich aber eigentlich weiß, was soll passieren? Im schlimmsten Fall schreit er halt, ja, dann bekommt er halt eine Flasche, eine frische Windel, ich trage ihn irgendwas. Weil körperlich geht es mir auch wieder gut, also kann ich ihn auch eine Runde tragen, wenn jetzt irgendwas ist. Aber es ist immer noch, dass ich eben so Probleme mit so neuen Sachen habe, die was damit zu tun haben, mein Zuhause zu verlassen.
Und ich glaube, auch Frauen ohne Angststörung kennen dieses Gefühl, mit einem neuen Baby, dass einfach alles erstmal aufregend ist. Und ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du so offen auch über das Thema redest, weil ich glaube, du bist da echt nicht allein. Und ja, ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute, liebe Michelle.
Vielen lieben Dank. Und ja, mir war es eben auch wichtig, das so offen zu erzählen, weil viele haben vielleicht auch eine nicht, ja, diagnostizierte Angststörung und haben aber ähnliche Gefühle, trauen sich vielleicht nicht irgendwie mit jemandem zu sprechen oder eben auch solche Gedanken offen zu äußern. Und deswegen dachte ich, vielleicht hilft es jemandem, wenn wir das eben mal so offen auch erzählen, wie es ist.
Ganz bestimmt, da bin ich mir sicher.
Das war die Geburtsgeschichte von Michelle. Wenn du für dich etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann freue ich mich wie immer, wenn du den Podcast unterstützen würdest, indem du ihn abonnierst, eine Sternebewertung hinterlässt, ihn mit Freunden teilst oder mich finanziell unterstützt auf buymeacoffee.com/Geburt. Vielen Dank und bis bald.